Wunderschönen guten Morgen, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und der...
Hola, Naibaf Gaster. Fabian Ratzak hier, servus. Einmal rückwärts.
Oh, das klingt spanisch, dein Name rückwärts. Sag das nochmal.
Naibaf Gaster. Naja, Naibaf klingt eher so ein bisschen Ostblock-mäßig, ne? Naibaf Gaster.
Und mit dabei haben wir auch heute unseren Herr des Soundes, Meister der Frequenzen, der Geronimo. Hallo Geronimo.
Guten Tag, es freut mich, wieder dabei zu sein.
Genau. Wir treffen uns zu einer frühen Stunde. Ich wüsste gar nicht, ob wir jemals so früh Podcast aufgenommen haben.
Ich glaube, du mit dem Robin, ne?
Ah, stimmt. Ich habe mit Robin auch schon mal sehr früh Podcast
aufgenommen. So um 6 oder so, 6:30
Uhr. Boah, ja, stimmt. Okay, das ging noch früher. Immer diese arbeitende Gesellschaft.
Aber wirklich.
Es war zu der Zeit, wo Justin noch seine Hände nachts in Schnee gehalten hat.
Genau.
wir haben uns heute hier versammelt, weil wir mal über das Thema FOH, Front of House, sprechen wollen. So ein bisschen, okay, wie kommuniziert man am besten mit dem Mann hinter dem Mischpult in einer Live-Situation? Was gibt's da für Missverständnisse? Was haben wir da schon erlebt und erfahren? Und so ein bisschen mal ein bisschen darüber berichten, okay, was ist eigentlich der beste Umgang zwischen FOH, also der Mann am Mischpult, und den Musikern auf der Bühne, um den besten Sound für das Live-Szenario oder für Live-Situation rauszubekommen. Da ist der Geronimo hier mit dabei, natürlich, weil Geronimo, das ist quasi so dein Hauptberuf, ne?
Mein Hauptberuf nicht. Also ich bin Veranstaltungstechniker, ich arbeite als Veranstaltungstechniker und bin nebenberuflich, also ich bin festangestellt und bin nebenberuflich als FOH tätig.
So,
quasi,
okay.
Genau.
Okay.
Aber ich, ich bin Profi. So, also ich habe den Beruf gelernt. Mhm. So ist das. Hab mehrere hundert Gigs gemischt.
Mhm. Nice.
Und ich kann ja schon mal ein bisschen einsteigen, weil. Mhm.
Ganz kurz, ich will nur eine ganz kurze Sache aufklären. Veranstaltungstechniker bedeutet dann nochmal was genau?
Genau. Der Veranstaltungstechniker ist ein IHK-Ausbildungsberuf. Und die allermeisten Leute, die ihr als FOHs auf Veranstaltungen antrefft, sind gelernte Veranstaltungstechniker. Das ist ein Beruf, der mehrere Gewerke vereint. Also du hast halt Lichttechnik, Tontechnik, Bühnenbau. Und es kommt dann immer ein bisschen drauf an, worauf sich die Leute spezialisieren. Da gibt es halt Leute, die sagen, okay, sie spezialisieren sich dann auf Ton. Es gibt Leute, die spezialisieren sich auf Licht. Es gibt Leute, die machen eher so die Planung und Organisation. Gibt es ganz verschiedene Bereiche. Und deshalb gibt es da vielleicht auch ganz verschiedene Modelle an Menschen, die man da im Veranstaltungsbereich antrifft.
Ah, ganz interessant. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, die Antwort ist, ich bin der Typ, der herumläuft und irgendwie Sachen aufbaut und ready macht und so. Aber dass das so ein detaillierter Beruf ist, okay, hatte ich ein wenig unterschätzt. Cool,
gute Sache. Der Beruf wurde eingeführt, weil man Veranstaltungen einfach sicherer machen wollte. Da gab es früher einige Unfälle, auch mit Todesfolgen, da hat man gesagt, ey, wir wollen da halt Fachleute wie in anderen Sicherheitsbereichen auch, die halt wissen, wie Strom geht, wie Statik geht, wie so eine Fluchtsituation realisiert werden muss. Und dafür gibt es den Veranstaltungstechniker im Großen und Ganzen.
Das hast du auch nicht in jeden Ländern, ne? Das ist so mehr so ein Deutschland-Ding, oder? Glaube ich, dass man da auf die Sicherheit achtet. Naja, also ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht für Europa sprechen. Kann natürlich sein, dass in Europa, jetzt in Frankreich oder irgendwie in Italien oder so, das durchaus auch so ist. Aber aus meiner Erfahrung, ich weiß doch, wie ich mal in Südamerika spielen sollte. Und ich war super aufgeregt wegen dem Sound und wollte mich richtig anstrengen. Und da kam von meinem Bandkollegen nur, mach dir keine Sorgen, hier in Deutschland hast du halt Sound, die Person, die bei der IHK da die Ausbildung hat, oder bei, ach, wie heißt nochmal diese Uni, wo du oft ganz viele Tonleute hast, die SAE?
Nicht verwechseln, die SAE ist eine private Schule, die halt auch ihren eigenen Abschluss verteilt.
Du hast halt hier die SAE-Leute. Ja. in Mexiko hast du halt den Juan von der Straße, der setzt sich halt da mal dahin und macht die Lautsprecher auf und macht alles auf 11. Also ja. Ich glaube, in anderen Ländern wird das nicht so mit Sicherheit gehandhabt wie hier in Deutschland.
Ja, also das ist, also es gibt in anderen europäischen Ländern, ich glaube in den Niederlanden gibt es ähnliche Berufe. Hm. Ist es schon sinnvoll. Also ja, gerade auch, weil, also in Deutschland gibt es halt einfach eine riesen Veranstaltungslandschaft. Und das sind halt nicht nur jetzt die großen Konzerte, an die man immer denkt. Es sind dann halt auch Konferenzveranstaltungen, die halt zuhauf laufen und Theatervorstellungen, die quasi auch unter der Woche stattfinden und all sowas. Und da brauchst du halt einfach Fachleute, die ein bisschen Auge drauf haben, dass da keine Unfälle passieren.
Ja, absolut, absolut. Aber okay, gehen wir mal zu dem wahrscheinlich unfallfreisten Job erstmal, nämlich den des FOHs. Also hoffe mal unfallfrei. lass uns doch mal ein bisschen reingehen und erstmal so vielleicht ein bisschen am Ende die Storys auspacken. Was sind so die Dinge, die wir irgendwie kurioserweise mit FOHs schon erlebt haben? Ich glaube, jeder Musiker hat da so seine Erfahrungen, seine Geschichten mitgemacht, weil manchmal sind es auch zwei Welten, die aufeinandertreffen, die dann kollidieren, was sie definitiv nicht müssen. Darüber wollen wir heute ja ein bisschen noch aufklären. Aber manchmal kollidieren sie so ein bisschen. Und würde sagen, Fabian, hast du irgendeine brisante, lustige Story am Start, wenn es darum geht, mit dem FOH zusammenarbeiten?
Allerdings, also grundlegend muss ich erstmal sagen, durch die, wie sagt man da so schön, durch die Bank weg, ne? Durch die, ja, wie auch immer.
Durch die Bank weg?
Ja, durch die Bank weg, muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen eigentlich mit FOHs. Weil es ist immer eine Sache, wie man mit denjenigen kommuniziert. Ne? Weil wenn du nett zu denen bist, sind die auch nett zu dir in den meisten Fällen. Aber kommen wir zu dieser kuriosen Geschichte. Die war nämlich ganz lustig. Und zwar war das damals mit Rumors, waren wir auf Tour und wir haben jemanden gesucht, der halt Tontechnik macht und uns begleitet. So, das heißt, sein Auftrag war halt, irgendwie einen Wagen zu organisieren mit PA und hin und her. Und wir haben uns dann um den ganzen Rest gekümmert. So, der Typ war, ja, lass den mal so Anfang 20 gewesen sein, war der Jüngste auf jeden Fall von allen. Wir waren so wahrscheinlich Anfang 30 oder so, würde ich mal sagen. Und das Erste, was er gemacht hat, als er dann anfing aufzubauen, war Folgendes. Kennt ihr diese geilen Handschuhe? Diese schönen, typischen Handschuhe, die immer jeder Techniker trägt, diese Halblinge, die sie auch Radfahrer tragen.
Ja,
so, komplette Ausrüstung, alles so richtig gediegen, gekleidet und dann auch diese Taschenlampe an der Seite, so ein Gürtel mit allem drum und dran. Und wir haben gedacht, wow, der Typ hat es wahrscheinlich richtig drauf. So, dann haben wir aufgebaut und ich glaube, der Soundcheck hat 5 Stunden gebraucht, weil wir konnten einen Tag vorher dahin. 5 Stunden.
Ach so, okay, habt euch Zeit.
Es hat gar nichts funktioniert. Es war ständig Feedbacks, die Mikros haben nicht gut funktioniert. Also ich weiß nicht, wo dieser Typ herkam und was er sich gedacht hat, aber es war eine absolute Katastrophe. Es endete dann damit, dass wir dann teilweise selber dann irgendwie, der Schlagzeuger ist dann ans Mischpult gegangen und hat dann beim Soundcheck halt irgendwie eingestellt und es war eine absolute Vollkatastrophe. Und dann hat er uns halt offenbart, dass er halt damit erst anfängt und so ein bisschen Erfahrung sammeln wollte. Ja, aber doch nicht, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Ja. Sag das doch. Ist ja nicht schlimm, ne? Aber das war auf jeden Fall eine. Man kann ihn dann auch eigentlich nicht einen richtigen FOH nennen, wenn du es so willst. Aber das war so meine lustige Geschichte dazu. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert und aber ich muss sagen, durch die Bank weg, echt sehr gute Erfahrung bis gut. Also gut bis sehr gut.
Ja.
Nie irgendwie groß Ärger gehabt.
Ich würde das mal gerade einordnen.
Ja.
ich finde, das ist halt ein super Beispiel, wo man halt auch so ein paar Background-Infos einfach festmachen kann, weil zum einen, was halt in der Berufsschule ein Lehrer gesagt hat, was ich noch sehr gut im Ohr habe, ist, dass es halt auch bei dem Job darum geht, einschätzen zu können, wofür man bereit ist und wofür nicht. Auf der anderen Seite muss man sich auch was zutrauen können, so, weil man hat natürlich schnell dieses Imposter-Syndrom und irgendwie muss man auch wachsen. Und man muss halt miteinander sprechen. Also es gibt halt durchaus das Modell, dass man dann sagt, okay, da fährt jetzt jemand für einen ganz, ganz günstigen Kurs mit. Dafür hilft die Band dann beim Aufbau und er hat noch nicht so viel Erfahrung, aber der sammelt die und es kann auch eine Win-Win-Situation sein. Die Band hat jemanden dabei, der denen so ein bisschen die Last abnimmt und der vielleicht auch total engagiert ist. Und er kann halt lernen und das ist dann zum Vorteil für beide, aber es muss halt kommuniziert sein. Wenn die Band halt eigentlich so das Sorglos-Paket haben will, dann sollte das auch geliefert werden. Und ich mein, so diese, ja.
Ja. Nee, die Sache war, ich war sorry.
Ja, auch so diese, die Erfahrung habe ich auch oft gemacht, dass da, dass so der erste Eindruck, wahrscheinlich in vielen Berufsbereichen, aber dass der dann für die Musiker sehr entscheidend ist, dass der aber gerade in dem Bereich oft täuschen kann. So, also, ich werde aufgrund meines jugendlichen Außendienstes werde ich auch oft unterschätzt. Also denken die Leute, okay, ich bin irgendwie Azubi, Anfang 20 oder so. ich kannte es schon ganz gut. So. Gibt auch andere Kollegen, die laufen halt so sehr freizeitmäßig auf dem Job rum. Da denkst du, okay, die sitzen eher im Garten als jetzt da bei einer Festivalbühne. Die haben es aber drauf gottlos. Mhm. So, also es sind halt echt, die sind mit allen Wassern gewaschen und die machen halt auch schon seit 30 Jahren Veranstaltungen und die laufen halt so rum, weil sie halt gemerkt haben, ja okay, das passt so für einen Großteil der Jobs. Ich brauche da jetzt nicht die krasse Engelbert-Strauß-Uniform. So, damit fahre ich besser. Nee, nur so.
Ja, das ist auf alle Fälle ein ganz interessanter Punkt, so das Menschliche auch und der, ich sag mal, der erste Eindruck, der, ich meine, da steckt definitiv noch viel, viel mehr dahinter, auch mit den schlechten Erfahrungen, die können sich durchaus halt sammeln. Man muss aber auch dazu sagen, wenn du halt einen richtig geilen, professionellen Tonmann am Start hast.
Macht so viel Spaß, ja.
Es ist quasi wie ein weiteres Bandmitglied, was echt viel Spaß macht, auch menschlich. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel das Glück mit Dawn of Victory, dass wir da zwei Tonmänner soweit hatten auf den Touren, die wir hatten. Einmal Davide, das war ein Spanier, der für Steve Vai zum Beispiel schon gearbeitet hat. Okay. Der hat zum Beispiel das Monitoring für Steve Vai auf mehreren Touren gemacht. Und super angenehmer Geselle, super spaßiger Typ. Ich glaube, als FOHler weißt du auch so, musst du auch so ein bisschen lernen, wie kann man den Druck und den Stress auf so einer Tour auch vielleicht so ein bisschen entlasten, die Band, oder gerade so bei so Dingen wie Aufbau und die Wartezeiten, das, was wir als Band mit so das Nervigste ist, sage ich mal, dass man da halt irgendwie dann noch eine gute Stimmung hat, dass man dort halt eben die Band ein bisschen auch führt und entlastet. Und das andere Mal hatten wir den, oh, wie heißt der Italiener, ich vergesse den Namen immer, ich glaube Fabrice oder Fabiano, irgendwie sowas, der auch sonst für Windrose, das ist eine ziemlich angesagte, aktuell angesagte Metalband, den FOH macht und da halt Arenen quasi mit, ich sag mal, dann beschallt. Und das sind halt immer, also die richtigen Vollprofis, das sind immer super, super angenehme Geselle, wo ich sage, ey, super gerne als weiteres Bandmitglied auf Tour auch immer, immer tolle Erfahrungen. Schwierig wird's, finde ich, oder die schlechten Erfahrungen habe ich immer gesammelt im, sei es in so einem kleineren Show-Kontext oder so einem kleineren Festival-Kontext, wo vor allem wenig Zeit da ist. Mhm. Und ich glaube halt auch groß viel Stress für den FOHler. Das sind immer so die Momente, wo ich eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Zwei sind zum Beispiel einmal mit Megalife, das war kein Festival, das war eine ganz reguläre Show. Zwei Bands, wie jetzt Megalife waren Vorband und dann eine Volbeat Tribute Band als Hauptband. Mhm. Und eigentlich auch eine coole Venue. Aber der Front of House kannte halt die Musik nicht richtig. Und ich finde, das ist gerade bei so spezieller Musik, die du im Metal durchaus hast, schon erstmal ein bisschen schwieriger. Und er hat die Gitarren viel zu leise gemacht. Und da haben wir ihm gesagt, hey, die Gitarren können ruhig lauter, weil wir das so ein bisschen auch mit, wir haben ja Wireless, dann gehen wir auch manchmal vor die Bühne und checken auch so ein bisschen. Weil gerade bei der Lautstärke der Gitarre habe ich schon öfters erlebt, dass Leute, die vor allem nicht aus dem Metal kommen, die Gitarren für das Verhältnis zu leise machen. Da, wie gesagt, kann der Geronimo auch gleich so ein bisschen mal erklären, vielleicht woher das kommt oder so, oder warum das Sinn ergibt.
Ja.
Aber die Gitarren immer zu leise gemacht, obwohl halt gerade bei Mega das die Gitarren einer der wichtigsten Elementen ist. Und gerade ich auch als Leadgitarrist, ich bestehe dann auch bei sowas, dass die Gitarre gut zu hören ist, weil ich finde es immer so schade, wenn du bei so Live-Konzerten, wenn die E-Gitarre dann nicht wirklich durchkommt oder wenn sie halt sehr gepennt ist. Das hatten wir auch schon einmal, dass halt dann, wenn du rechts standest, du hast mich halt nicht gehört, weil ich halt auf der komplett linken Seite quasi war. Mhm. Und das sind halt so Vorgaben, die wir dann manchmal, die wir zwar im Rider stehen haben, aber auch leider eine Erfahrung, die man ziemlich oft mitbekommt, dass der Rider nicht richtig durchgelesen wird. Und dann bin ich zu dem FOH da hingegangen, habe gemeint, hey, merke, dass, da sind die Gitarren sehr wichtig. Er hatte gemeint, ja, ich kann die nicht so hochdrehen, weil dann geht der Gesang weg. Und da habe ich gesagt, nee, es ist von der Band aus okay, wenn der Gesang weniger da ist. Es ist von uns, von unserer Soundästhetik her okay, wenn der Gesang ein bisschen weniger da ist, aber dafür halt mehr die Gitarren. Und dann rollt er nur mit den Augen und meint, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und hat irgendwie den Peter geholt, das war ein Kollege und der sollte sich drum kümmern und der ist irgendwie weggegangen. Und dann hat sein Kollege dann das halt gemacht, wo ich mir dachte, da dachte ich mir halt, was ist das denn für eine Art von Kommunikation? Und so, also, wo war denn da jetzt das Problem? Aber klär mich da mal auf, Gerodibo, warum ist das zum Beispiel so, dass dann gefühlt Leute, zum Beispiel auch die jetzt nicht aus dem Metal kommen, da fehlt dann, habe ich das Gefühl, manchmal so der Wumms oder das, vor allem das Wissen, wie man mit Lautstärke umgeht. Das ist so etwas, da kannst du mich echt gerne mal aufklären,
ja,
dass ich das Gefühl habe, Leute, die nicht aus dem Metal kommen, haben Angst vor der Lautstärke und machen alles super leise. Und dann ist natürlich das Schlagzeug, was du halt einfach nicht aufgrund von der Naturakustik nicht immer lauter und leiser machen kannst in gewissen Räumen, obwohl du Mikrofone dran hast, aber du hast halt einfach ein lautes Instrument, das natürlich dann alles zerberstet. So.
Ja, also um auf deinen Einstieg nochmal zurückzukommen, es geht bei Live-Musik immer um Gefühle. So, also egal welches Genre und welches Umfeld, es geht immer um Gefühle, sowohl des Tontechnikers als auch der Band. So, weil es ist immer eine Anspannung da. Das wird auch unterschätzt, dass auch so ein Techniker angespannt ist, weil da stehen dann halt teilweise mehrere tausend Leute da und er ist der das Ding jetzt zum Laufen bringen muss. Mhm. Da lastet auch ein Druck auf dem. Und es gibt halt Kollegen, die halt, ja, wie du sagst, halt ein wahnsinniges, eine wahnsinnige soziale Intelligenz haben und die halt natürlich auch mit einem Mix aus fachlicher Kompetenz dann halt eben so Touren fahren, weil du hast natürlich, wenn du jemanden hast, mit dem sich die Band super wohlfühlt und der halt einfach einen super Job macht, den nimmst du dann halt auch gern mit auf große Touren. Deshalb sind die Jungs da. Mhm. Mit dem sitzt du halt auch gerne abends im Tourbus und hältst du mal einen Schnack übers Leben. Genau, so das dazu. Ja, zu so einer Festivalsituation. Man muss halt bedenken, dass da halt dann auch teilweise 6, 7, 8 Bands am Tag über die Bühne gehen. Dass die auch echt einen langen Tag haben. Mit den Pegeln, es ist schwierig ranzugehen, wenn du eine Band überhaupt nicht kennst. Also klar, es gibt jetzt Tontechniker, die sind halt so voll in diesem Metal-Bereich unterwegs und die trauen sich dann da halt auch, die Gitarre halt so laut zu machen, dass die Ohren klingeln. Wenn du jetzt so einen normalen Wald- und Wiesenband-Mix machst, jetzt eine Coverband auf dem Stadtfest, da sind zwei Sachen wichtig, und zwar, dass der Gesang immer gut durchkommt, weil das ist das, wo dann halt auch der Veranstalter meckert, wenn man die Sänger nicht hört, und dass es halt schiebt, so, dass du die Bassdrum spürst, dass die Leute tanzen können, so, das sind die zwei Sachen. Wenn du jetzt Jazz mischst, ist da die Prio ein bisschen anders, da ist so die Regel, der Solist, nachdem so das Trio oder Quartett benannt ist, der muss immer zu hören sein. Der ist manchmal auch, der darf auch lauter sein, als es ästhetisch sinnvoll ist, weil einfach die Leute diesen Solisten wahnsinnig gut hören wollen. Und ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Wenn du jetzt halt so dieses Megadeth-Ding hast, wo die Gitarren halt echt richtig aggressiv rausstechen sollen und es halt irgendwie kein harmonischer Mix sein soll, dass man alle ganz gut hört und die Stimme dann halt über allem schwebt, ja, ist das dann halt eine klangästhetische Frage. Briefings, was den Mix an sich angeht, in Technical Writer zu schreiben, das schadet nie, aber in den seltensten Fällen würde ich davon ausgehen, dass das dann in so einer Festivalsituation auch so direkt umgesetzt wird, weil, ja, da muss man schon relativ knackig formulieren, so, dass man dann halt sagt, so, ja, Gitarren ruhig dick laut, die können auch schon dominieren, so, also es ist okay, wenn man da jetzt nicht jede Silbe Gesang versteht, ja.
Die Frage ist halt, ob die Tontechniker dann auch wirklich Zeit haben, sich das alles vorher dann durchzulesen, ne, bei so einem Festival. Ja. Wenn du dann 8, 9 Bands hast, gehe ich nicht von aus. Das heißt, da wird alles auf Erfahrung und halt miteinander kommunizieren, ist das Wichtigste, wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn man demjenigen das freundlich sagt, hör mal zu, bei uns ist das so und so, dann ist der Rest halt beim Techniker dann auch. Ne?
Ja, ja.
Ja, ich habe also manchmal das Gefühl bei manchen Technikern, dass eine gewisse Hierarchie da ist, so von wegen, dass man als Musiker nichts zu sagen hat und den Techniker so ein bisschen sein Ding machen lassen soll. Kann jetzt auch Klischee sein, kann jetzt auch wirklich Stereotyp sein und ist jetzt definitiv nicht auf alle bezogen. Aber das sind eher, das sind so ein bisschen die negativen Erfahrungen, dann bekommt auch so ein bisschen der Umgang. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich von beiden Seiten aus. Also ich habe auch einmal eine Show im, ach, wie heißt der Club in Frankfurt? Nachtleben. Dort an der, ist das die Konstablerwache?
Ja.
Genau. Gehabt. Und das war irgendein Haustontechniker. Und ich hatte nur was gefragt gehabt, irgendwie soundmäßig Einstellung. Und dann kam der schon an mit, ey, Sportsfreund. So, und hat schon mit dem Begriff Sportsfreund ankommt. Und er hat halt echt nicht Bock gehabt, so. Und das hast du richtig gemerkt. Ist dann auch während der Show verschwunden. Dann stand sie an der, während der Show
kein FOH-Ler da. Ja, super.
Und das war alles ein bisschen schwierig. Und meine so Erfahrung, ja, wie gesagt, das ist in Summe eher der seltene Fall. Ich glaube, wie gesagt, durch die Bank weg, wie Fabian schon gesagt hat, hat man eigentlich positive Erfahrungen. Also es ist natürlich das Menschliche, was manchmal da halt reinschlägt, so wie bei jedem, ich sag mal, Mitmusiker oder Mensch, mit dem man irgendwie beruflich zu tun hat. Manchmal kommst du halt auch an Arschlöcher ran. Ist halt schade, wenn das halt so ein größerer oder ein coolerer Club ist. Mhm. Weil der Punkt der Verantwortung finde ich ganz interessant. Ich sehe es nämlich als Musiker andersrum. Als FOHler, oder das Problem ist, das generelle Bewusstsein darüber, ob was gut klingt oder nicht, wird vom Mainstream-Publikum, wird die Verantwortung auf die Band bezogen. Das heißt, wenn es kacke klingt, sagt das Mainstream-Publikum, die Band klang scheiße. Und der Großteil der Leute, die halt jetzt nicht involviert sind in Live-Musik, wird sagen, der FOHler hat scheiß gemacht. Das ist wirklich dann, kommt ja, von den Musikern eher so. Aber ich glaube, der 0815-Publikum-Gänger, wenn die Band kacke klingt, weil der FOHler Mist macht, wird eher sagen, die Band klingt kacke, als dass der FOHler klang scheiße. Und ich glaube, der ist so ein bisschen mehr inkognito als die Band.
Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe auch es ist auch so ein bisschen genreabhängig. Also,
ist es nicht auch ein bisschen venueabhängig? Es gibt ja auch manche Orte, die sind echt schwierig auch. Ja,
natürlich.
Ne?
Aber Guitar Summit, Rosengarten, Mannheim.
Ja. Aber ich krieg das halt auch schon oft mit, dass dann halt irgendwie so beim Konzert neben einem gesagt wird, also jetzt nicht, wenn ich selbst mische, aber das dann so, der Tontechniker hat es nicht drauf und hier und da so. Es ist, manchmal hat der Tontechniker auch wirklich begrenzten Einfluss. Mhm. Ich wollte nochmal auf den vorigen Punkt zurückkommen von dir. Dieses Grumpy-Sein, das finde ich manchmal auch faszinierend. Es gibt natürlich Tontechniker, die halt viel Erfahrung haben und gerade wenn die halt jeden Tag andere Bands haben, dann halt relativ genau sagen, was sie wollen. Ich finde aber so eine gewisse Etikette, wenn man miteinander redet, sollte man trotzdem einhalten, weil wie gesagt,
besonders wenn es professionell ist, ne?
Ja, und ich habe da auch schon Situationen gehabt, wo ich mir dachte, so, Alter, das kannst du nicht bringen. So, und ich bin, wenn ich als Musiker unterwegs bin, bin ich auch eher kleinlaut. Also ich sage da nicht hier, ich weiß da schon ein bisschen, was du tust und so. Ich bin dann halt so der Musiker und lass ihn erstmal machen. Und grundsätzlich ist es auch wichtig, dem FOH zu vertrauen, weil der FOH hat seine Arbeitsweise und der FOH kennt im Zweifelsfall die Venue besser als alle anderen, die da rein kommentieren, kennt die Anlage besser, weiß, wie der Raum voll klingt, leer klingt. Das ist manchmal halt schwer einzuschätzen, womit er gerade kämpft. Also manchmal geht es auch einfach um Physik. Da sagt man so, ja, irgendwie, also das habe ich dauernd, dass da halt Leute beim Soundcheck schon zu mir kommen, ja, die Bassdrum, die muss so und so klingen, so, ja, wir sind nicht im Studio. So, wenn du halt eine Bassdrum in einem Raum, der jetzt nicht akustisch behandelt ist, mit einer Anlage, die jetzt nicht optimal ist, verstärken willst, musst du erst mal gucken, was du alles rausziehen musst, damit die halt nicht alles wegdröhnt. So, das zum Beispiel.
Es ist eine schwierige Situation streckenweise, weil ich nehme mal als konkretes Beispiel. Ich war im Herbst letzten Jahres, oder Mitte letztes Jahres auf Kiko Lorero im Rind in Rüsselsheim. Und der Tontechniker, der da war, war definitiv keiner vom Kiko. Hat sich später herausgestellt, das ist einer aus dem Umkreis, der auch ein bisschen Social Media relativ viel macht. Und der war halt, glaube ich, vom Rind da. Und die Gitarre war viel zu leise. Die E-Gitarre hat man vom Kiko Lorero hat man so gut wie gar nicht gehört im Vergleich mit dem Mix und vor allem mit dem Schlagzeug. Mhm. Er hat gesagt, ich kenne jetzt das Rind nicht, ich kenne jetzt da die akustischen Begebenheiten, also ich kenne die Location, aber ich kenne sie nicht aus Sicht des FOHlers. Mhm. Aber also für mich war es okay, weil ich kannte die Songs. Ich kannte Kikos Spiel. Wenn du die Songs kennst, dann kannst du ein bisschen auch antizipieren, okay, das, wie jetzt gerade die Gitarre klingt. Aber wenn das neu für dich ist, dann ist ja auch so ein bisschen eben die Erfahrung getrübt oder die Erfahrung leidet darunter. Und ich war mit einem Frankfurter YouTube-Kollegen dort, der bekannt dafür ist, manchmal ganz gerne wütend zu werden über Dinge oder seine Meinung zu sagen. Und dann war einmal eine Pause zwischen Songs und er brüllt nur, der FOHler macht hier echt voll den Scheißjob. Und so richtig laut. Aber ja, im Prinzip letzten Endes, er und auch Leute, mit denen er da war, die wollten Kiko Lorero mal erfahren, mal erleben, kannten die Songs von ihm jetzt so sehr. Und für die war diese Erfahrung dadurch echt kaputt gemacht, weil man die Gitarre so gut wie gar nicht gehört hatte. Aber wie geht man in so einer Situation jetzt aus Sicht von einem FOHler am besten rum? Weil ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, zum FOHler hinzugehen und zu sagen, ey, mach mal die Gitarren bitte ein bisschen, das ist früher morgen, bitte ein bisschen lauter. Aber letzten Endes ist ja so, wie wenn du im Restaurant sitzt und du kriegst nicht das, was du bestellt hast, hast du ja eigentlich quasi auch das Recht, ich sag mal Anführungsstrichen, zu sagen, du hättest gern bitte das, was du bestellt hattest. Wie geht man in so einer Situation am besten dann um? Wie würdest du das für dich am besten erleben? Jetzt angenommen, du bist in einer Situation, du mischst jemanden, den du nicht wirklich kennst, merkst irgendwie, ach, irgendwo stimmt was von Mix nicht, dass die Leute eher dieses Instrument krank. Die Leute wollen jetzt den Bassisten ganz, ganz laut hören, weil der Bassist ist der Wichtigste in der Band. Mhm. Wie gehst du dann am besten, oder wie würdest du dir am liebsten wünschen, dass dir jemand diese Information mitteilt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auch da, ich kenne jetzt den Club, das ist halt so eine mittelgroße Location. Mhm. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, was das für ein Kollege war. Also da kann es halt auch sein, dass das halt mal irgendjemand aushilfsmäßig macht, dessen Hauptjob das jetzt nicht ist. Ich weiß es nicht. So, aber wenn du halt jemanden hast, der jetzt schon das Ding im Griff hat, im Großen und Ganzen, nicht während den Songs anlabern, weil man ist hochkonzentriert, so, und das, wenn du 30 Sekunden dann den FOH-Mann voll quatschst, sind das halt 30 Sekunden, die er zum einen nicht auf die Musik hören kann und zum anderen halt nicht Probleme, die er eventuell hat, vielleicht ist er da ja schon am Kämpfen und merkt so, Mist, die Gitarre, die kommt einfach nicht durch. Zwischen den Songs, wenn zum Beispiel da mal eine Moderation ist oder so, mal irgendwie so sagen, so hey, bei der Musik, die Gitarre, die muss eigentlich ganz weit nach vorne. Halt nett. Ich hatte auch schon irgendwie bei so einer Proc-Metal-Band in einem Jugendzentrum, da war dann so ein wütender 50-Mann, der dann an den FOH gekommen ist und mich so angefangen, die Kinder muss lauter! Und ich so, okay. So, weil das halt irgendwie ein Bekannter vom Gitarristen war und es war, das war Keyboard und Gitarre schon relativ ebenbürtig, was so die Parts anging. Also ich habe geguckt, dass ich das so level, aber der wollte halt einfach die Gitarre lauter und da dachte ich mir, egal, dann halt, wenn 30 Leute da sind, dann bekommt halt er die Gitarre lauter. Mein Gott. Wenn ich jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn ich halt weiß, ein Instrument, das muss halt einfach durchbrechen. Und vielleicht ist die Anlage jetzt nicht so opulent, dass ich da halt leistungsmäßig die vollen Ressourcen habe, gucke ich, dass ich den Mix so weit entschlanke, dass halt viel Ressource von der Leistung der Anlage für dieses Instrument übrig bleibt. Und das ist halt bei der Gitarre, dann verschwende ich halt nicht die Leistung von der Anlage, um da jetzt halt irgendwie die Snare mit einem fetten Hall und die Bassdrum halt möglichst riesig darzustellen, sondern guck erst mal, dass die Gitarre die Mittelleistung voll zur Verfügung bekommt und alles andere ziehe ich dann drauf, sofern es geht. Natürlich dass es am Ende trotzdem noch ein harmonischer Mix bleibt, weil wenn da nur die Gitarre brechend laut ist und dann das Schlagzeug irgendwie voll lasch klingt, das macht auch keinen Spaß. Aber ja, vielleicht hat der Tontechniker auch einfach so einen möglichst ausgewogenen Mix angestrebt, so, aber in dem Fall sollte halt die Gitarre im Vordergrund stehen und der Basslauf war dann den Leuten gar nicht so wichtig, dass man da alles mitbekommt. Ja.
Ja, es ist ganz, ich meine, okay, es kommt bestimmt auch auf die Besetzung drauf an. Ich glaube, je mehr, ich sag mal, weirde Instrumente in Anführungsstrichen du hast, desto schwieriger ist es halt. Oder generell je mehr Instrumente. Ich meine, in dem Fall, es war eine Trio-Besetzung. Trio mit Backing-Track. Also Synthesizer und so Kram, der über Band lief. Mhm. Aber ansonsten war es halt nur Bassist, Schlagzeug und der Kiko. Mhm. Da hätte ich jetzt auch gedacht, okay, wenn ich höre, Kiko Lorero spielt und ist der Mann vorne dran, versuche ich das Instrument am lautesten zu setzen. Aber man kennt halt manchmal auch den Hintergrund nicht, warum vielleicht gewisse Probleme da sind, auch vielleicht gewisse, oder er gerade mit der Technik kämpft
technische
und so.
Schwierigkeiten,
man kennt es ja auch nicht. Vielleicht ist es auch was von Kikos Seite gewesen, dass er einfach irgendwie beim Soundcheck relativ guten Pegel gegeben hat und dann auf einmal irgendwie der Pegel ziemlich weg war bei Live-Geschichten. Aber das ist eh noch so eine Sache, aus deiner Erfahrung heraus. Manchmal kennt man das ja selber auch, Fabian bestimmt ja auch. Mhm. Beim Soundcheck denkt man sich, boah, das klingt alles super geil, super nice. Naja. Aber irgendwie hat es dann live dennoch nicht geklappt. Sei es auf der Bühne, dass der Monitor-Mix irgendwie dann nicht mehr so geil ist. Oder halt auch der Mix vor der Bühne dann irgendwie nicht mehr so geil ist. Woran kann sowas denn liegen? Was sind da denn so die Faktoren, warum das denn manchmal so sehr auseinandergeht?
Ganz, ganz großer Faktor natürlich Publikum. Weil eine leere Halle verhält sich anders als eine volle Halle und das bekommst du, also bei einer großen Halle zumindest, bekommst du auch mit, wenn du auf In-Ear spielst. Also das ist teilweise drastisch, einfach weil ich sag mal, es gibt da so den Begriff Dämmfleisch, den benutze ich ungern, aber trifft schon ganz gut zu, dass halt, wenn du halt dann 500 Leute in der Halle stehen hast, dass die einfach eine akustische Dämmung reinbringen. So, das ist der eine Faktor. FOH-seitig macht's das über den Abend oft besser, weil du halt einfach einen konkreteren Sound hast. Für die Musiker kann das erstmal anstrengend sein, weil dann der Sound total anders ist. Also gerade wenn man ohne In-Ear spielt, hast du halt vorher so die Reflexion aus der Halle. Du hörst quasi das, was dir die Halle vom FOH-Mix zurückreflektiert. Dann ist der Raum voll, die Leute schlucken quasi diese Reflexion und du hörst tatsächlich nur noch das, was trocken aus deinen Monitorboxen kommt. Und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das andere ist, dass Musiker dazu neigen, in der Show mit einer anderen Energie zu spielen als beim Soundcheck. Und das ist, also je höher das Level wird, desto mehr gleicht sich das aus. Aber gerade bei Bands, die jetzt, ich sag mal, jetzt nicht regelmäßig gingen, ist es teilweise schon ein krasser Unterschied, dass du beim Soundcheck echt gucken musst, dass du irgendwie die Gains hochreißt und so und dann geht die Band auf die Bühne, ist halt voller Adrenalin und ist dann halt von sich aus direkt ein Drittel lauter. Gerade bei Schlagzeugern in einem kleinen Raum, das hatte ich auch schon, dass du dann halt irgendwie einen kleinen Raum bei irgendeiner Hochzeitsgaststätte hattest und der Drummer dann einfach nochmal 50% mehr reinhaut beim ersten Song und da fliegt dir der ganze Mix um die Ohren, weil die halt akustisch schon so laut sind.
Ist ein guter Punkt. Lass uns nochmal da reingehen. Wie macht man jetzt eigentlich aus der Erfahrung von einem FOHler einen guten Soundcheck? Was ist für dich wichtig, jetzt vor allem in Bezug auf Gitarristen, weil das sind ja die Leute, die uns hier zuhören,
Gitarristen und Bassisten?
Ja. Boah, der Justin, der stellt heute echt die richtigen Fragen. Das ist, ich bin richtig begeistert.
Was heißt das heute mal?
Nein, ausnahmsweise mal.
Nee, weil. Mach mal endlich mal einen guten Moderationsjob hier nach 6 Jahren Let's Talk Guitar.
Ja, apropos guter Moderationsjob. Was machst du eigentlich am 5.9., Justin?
Ach so, ja. 5.9., das kann man mal kurz einwerfen. Am 5.9. bin ich bei der Release-Show von der lieben Vanessa Jung mit Nachnamen. Ja,
Vanessa Jung.
Korrekt. Genau, sind eine Gitarristin aus Mannheimer, Mannheimer Raum, die ihr Album dort spielt als Release-Party, vorstellt, gemischt mit der ganze Kram vom Geronimo, und ich mache eine kleine Moderation oder ein Interview mit ihr. Das ist wann und wo, Geronimo?
Das ist am 5.9. in der Romanfabrik. Es gibt noch Tickets.
In Frankfurt.
Cool. In Frankfurt, genau, ja.
Genau, in Frankfurt. Wer die gute Vanessa kennt, vielleicht gerade die Leute, die auch bei Gitarrenlehrer online sind, weil sie dort auch viel aushilft im Feedback-Bereich oder generell in der deutschen instrumentalen Gitarrenszene unterwegs ist, mag sie vielleicht kennen. Cooles Album auf alle Fälle, lohnt sich dann auch mal reinzuchecken. Und genau, wer Bock hat auf ein bisschen gute instrumentale Gitarrenmusik plus ein bisschen Laberei vom lieben Justin, kommt vorbei am 5.9. Nach Frankfurt in die, was war das, Romanfabrik?
Romanfabrik.
Romanfabrik. Nice. Und genau. Genau, und wer keinen Bock hat auf Justin, sondern nur Gitarre und Vanessa hören will, der kommt ein bisschen später, aber der kommt.
Es könnte ein kleines Klassentreffen geben.
Ja.
So, genau. Zurück zur Frage. Wie sollte ein Soundcheck ablaufen? Grundsätzlich, der Soundcheck ist für den Tontechniker wichtig. So, das ist die Zeit vom Tontechniker. Erstmal ist wichtig zu machen, was er sagt. Jetzt nicht ganz uneigennützig, aber ihr als Musiker profitiert auch davon. Wie schon erwähnt, jeder Techniker hat seine eigene Arbeitsweise, und lasst euch ein bisschen drauf ein. Es bringt nichts, wenn ihr beim Soundcheck die ganze Zeit Veto einlegt, der Kollege dann entweder genervt wird oder nervös wird. Einfach mal machen lassen. Der Soundcheck ist nicht zur Probe da. Ich weiß, es gibt viele Bands, die nutzen dann gerne noch mal die letzte Zeit vorm Gig, um zu proben. Aber lasst den Tontechniker oder die Tontechnikerin. Es gibt mittlerweile auch viele weiblich gelesene Kolleginnen in dem Job. Absolut. Muss man auch erwähnen.
Ja, sehr cool. Ist auch sehr cool.
Genau. Lasst die Leute einfach erstmal ihren Job machen. Dann hinterher, wenn man sagt so, ey, haben wir noch ein bisschen Zeit zu proben, ist oft überhaupt kein Problem. So, das ist das Erste. Zum anderen, ja, Fabian hat es schon angesprochen, das ist halt echt wichtig, dass wenn jetzt ein Instrument gecheckt wird, dass da halt nicht zwischengedudelt wird. Weil es ist, man bekommt es halt trotzdem vor der Bühne mit, wenn da halt der Gitarrist sein Amp einstellt und so weiter. Dafür fragt man halt und sagt jetzt die Bassdrum und so weiter, seid da einfach ruhig, weil es geht gerade darum, so präzise, wie du das Instrument in dem Moment abhören kannst, passiert das den ganzen Abend nicht mehr.
Ganz kurz, habe ich einen guten Einwand, weil wir waren tatsächlich mal beim Soundcheck und da war eine Band davor und da hat auch der Gitarrist die ganze Zeit rumgedudelt, während der Tontechniker das gesagt hat, und der Tontechniker gesagt, halt jetzt endlich deine Fresse, wir machen jetzt die Bassdrum.
Ja.
Das war direkt, aber war vielleicht auch mal notwendig.
Ja, würde ich nicht so formulieren, aber da braucht man sich halt irgendwann nicht wundern, wenn es eine scharfe Ansage gibt, weil im Endeffekt, das zeugt auch nur davon, dass der Typ einen guten Job machen will. So, der könnte auch sagen, so ja, fangt einfach an, stellt so die Gains ein bisschen ein, zieht alles ein bisschen hoch, so und fertig aus. Aber genau, so das ist halt die Zeit, wo halt wirklich präzise gearbeitet wird und wo man halt wissen will, wo hat jeder Kanal so seine Schwächen? Also ist da vielleicht irgendwie die Akustikgitarre, das ist so ein Kandidat, da schaukelt sich wahnsinnig gern so ein Feedback in den Tiefmitten auf, auch Monitor und hier und da, und dass man das halt genau auscheckt, während der Soundcheck läuft, das ist halt echt wichtig, weil das dann halt während dem Gig, während da Bass und Schlagzeug spielen, doch mal rauszubekommen, schwierig. Und da ist man halt wieder an dem Punkt. So, dann muss man halt dann die Akustikgitarre leiser machen, wenn die dann halt anfängt zu pfeifen. Oder dann sagen die Leute, weshalb hört man die Akustikgitarre nicht? Sowas.
Ja. Vielleicht hat der Kiko im Rind dann halt einfach zu viel gedudelt beim Soundcheck.
Möglich.
Obwohl er eigentlich erfahren genug sein musste. Ich glaube nicht, dass es am Kiko lag.
ja, aber weißt du, manchmal ist einfach der Wurm drin. So, vielleicht ist es auch so gewesen, dass dann halt die Presets, die er gebaut hat, einfach wahnsinnig schlecht mit der Hausanlage harmoniert haben und dass der Tontechniker dann den ganzen Tag irgendwie Frequenzen rein und rausgezogen hat, um das irgendwie durch den Mix zu bekommen. Das Ferndiagnose schwer. Ja.
Das ist auch so wichtig, dass das intern schon, also dass du deine Sache unter Kontrolle hast, ist so wichtig, ne? Das ist die halbe Miete eigentlich. Ja.
Da finde ich es dann manchmal schwierig, jetzt immer auf die digitalen Amps einzugehen, zum Beispiel dort schnell Dinge zu kalibrieren. Also beim FM9 ist das nicht machbar. Da müsstest du dann wirklich erstmal den Laptop anschließen, dass du da irgendwie intern schnell
noch was änderst. Doch, geht, aber es ist halt ein bisschen komplexer. Ne? Das ist nicht
mal irgendwie schnell. Es ist halt, genau. Das, wie gesagt, muss ich im Camper lassen. Der Camper hat halt echt gute Global Controls, wo wenn du merkst, okay, es ist zu basslastig oder so, kannst du da halt relativ schnell Dinge verändern, weil das ja auch dann doch optisch auch ist wie ein Amp und du nicht in irgendwelche Menüs reingehen musst, um dort halt dann irgendwie was zu drehen und so. Das finde ich, war beim Camper sehr, sehr intuitiv. Das fehlt mir leider bei so manchen modernen FM9 Quad Cortex so ein bisschen. Ja. Aber jetzt bei den größeren Sachen ist das ja eigentlich als auch derselbe Sound und irgendwie gleich. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen der Vorteil von heutzutage.
Ja.
Da komme ich auch noch in eine kleine Zwischenfrage, bevor ich auf meine eigentliche Frage gehen möchte. Ich habe was mitbekommen bei größeren Bands, dass zum Beispiel Soundcheck gemacht wird ohne die Musiker mittlerweile, sondern dass aufgenommen wird die Live-Performances vom Tag davor oder so oder generell irgendeine Live-Performance und dann mit den Spuren der Soundcheck gemacht wird, weil du halt wahrscheinlich da halt dann die Energie hast, wie wenn sie live spielen. Ich glaube, bis auf Schlagzeuger ist das möglich. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Schlagzeug ist. Aber was hältst du denn von sowas zum Beispiel, Geronimo?
Das ist eine gute, also für Tourbands echt eine gute Möglichkeit. Das ist vor allem um die Tontechniker, wenn du jetzt einen Touring-Act hast, so richtig mit Nightliner und Trailer, der mitfährt und so, dann hast du halt die Crew, die da ist, und früher war es so, dass dann halt der Tontechniker erstmal ein bisschen Musik vom Band, so seine Referenztracks laufen lassen hat, 10, 15 Minuten, dass er sich die Anlage anhören kann. Du hast dann noch bei großen Touren Systemtechniker dabei, der erstmal dafür sorgt, die Anlage einzurichten, also zu linearisieren, alles. Und der Tontechniker hört dann noch mal rein. Dann geht dann vielleicht nochmal ein Backliner an die Gitarre und schrammelt da ein bisschen was rum. Und jetzt durch die digitale Welt ist das relativ easy, dass du halt einfach einen Multitrack-Mitschnitt laufen lässt. Und es gibt verschiedene Herangehensweisen. Viele Kollegen machen das so, dass sie dann halt einfach vom Abend vorher, weil die Drumstimmung, die Presets, das, was sich da geändert hat, hast du da alles drin und lassen das schon mal durchlaufen, gucken, wie kommt das im Raum an und können das dann halt schon vorbereiten. Und wenn die Musiker dann auf die Bühne gehen, hast du dann schon mal was du anbieten kannst. So, und nimmst da halt auch viel Druck von den Musikern, weil ich meine, ihr habt beide schon so Toursituation gehabt, wenn du jetzt jeden Abend auf der Bühne stehst, ist das energiezerrend und da bist du halt froh, wenn du halt so Sachen wie Soundcheck, wenn du dann halt nicht 3 Stunden in der Halle stehst, dann so, da fiebt was hier und da und
die ganze Energie mal, dann schon weg.
Ja, da schaut auch ein professioneller Tontechniker, in welchem Verhältnis steht das. Ist es jetzt sinnvoller, noch 15 Minuten am Kompressor rumzuschrauben, sodass der Drummer vielleicht nicht genervt ist, aber halt auch dann schon irgendwie dann schon am Ende seiner Kräfte ist? Oder lasse ich es erstmal so stehen, um die Energie der Band zu schonen?
Ja. Meistens ist ja auch, oder sehr oft ist ja auch so, dass es ja auch während dem Konzert, ich sag mal, die ersten 2, 3 Songs, da braucht der Tontechniker erstmal einen Moment, ne? Weil gerade wenn die Halle oder die Hütte, da wo du, je nachdem, wo du spielst, ist dann voll ist, ändert sich ja auch alles und dadurch kommen dann halt die ganzen Anpassungen auch.
Ne? Ja, genau. Ja. Das ist so der heiße Moment, wenn so der erste Song losgeht.
Ja. Das glaube ich.
Ich finde es als Musiker, finde ich, ist der Schlagzeug-Soundcheck das Nervigste, was im kompletten Live-Tag ansteht. Ich finde Reisen okay.
Dauert am längsten, ne?
Ja, ich finde Catering okay, ich finde Essen super. Aber dieses weil du musst auf der Bühne stehen, du musst ready sein, weil du ja gleich dran bist quasi, aber du kannst dennoch nichts machen. Und es ist ultra laut, weil der Schlagzeuger halt gerade volle Kanne reinballert so. Und es ist halt super monoton. Ja. Es ist halt, jetzt einmal die Bassdrum bitte, dusch.
Snare bitte,
dusch. Dusch.
Ja, es ist halt auch für das Drumset ist halt tricky, weil die Gitarristen, egal ob Amp oder Modeler, die kommen mit relativ fertigen Sounds an. Also auch wenn du ein Amp micst, wenn der Gitarrist sein Zeug im Griff hat, und Gitarristen sind da ja, wie wir wissen, schon
pedantisch nerdig unterwegs.
Die sagen auch eher so, nee, das Mikro da nochmal 2 Zentimeter zur Seite. Bei den Drummern.
Ich hätte gerne mein Wovox-Kabel.
Ja. Ja, bei den Drummern, ich will da jetzt nicht die Drummer verteufeln. So, es gibt da auch viele, die halt auch ihr Drumset genau kennen, die das richtig gut stimmen, die auch wissen, wie es über Mikrofone klingt. Aber du musst halt trotzdem, in den meisten Fällen musst du da noch ordentlich rumschrauben, so, weil Raumakustik gibt immer Frequenzen, die sich aufschaukeln, und dass so ein Drumset einfach richtig schön offen und punchy klingt, da musst du echt viel machen. Und man darf halt nicht vergessen, so der Gitarren-Soundcheck, das ist ein Kanal. Beim Drum-Soundcheck, da kommen so 10 Kanäle zusammen, die man halt auch untereinander leveln muss. Und ja,
das ist auch ehrlich gesagt das wichtigste Glied in der Kette dann auch, ne, was den Gesamtsound ausmacht. Jetzt gehen wir mal von den isolierten Sounds weg. Wenn das Schlagzeug nicht gut klingt, dann klingt der Rest auch nicht geil. Ne? Dann klingt das Gesamtkonstrukt einfach nicht.
Ja, da ist halt, also ich bin jetzt keiner von den Tontechnikern, die jetzt da so die Bassdrum so krass anbeten, aber die Bassdrum, die ist halt wirklich ein Fundament. So, das merke ich auch immer wieder, dass wenn die Bassdrum irgendwie einen guten Punch hat, dass die Leute Spaß haben.
Aber es ist super wichtig für den Live, als gerade jetzt gesprochen aus dem Metal-Kontext auch.
Brauchst du den Krieg schön, ja.
Ja, ich war einmal auf einer großen Show in der Butch Cup, wo ich mir dachte, warum ist denn hier kein Punch hinter dem Sound? Das waren die Headliner von den 3-4 Bands, die da waren. Also wirklich eigentlich etwas, wo ich mir gedacht hätte, okay, da sitzen Leute, die eigentlich wissen, was sie tun. Mhm. Wie gesagt, du kennst die äußeren Umstände nicht. Die Person, die hinter dem Mischpult stand, wusste bestimmt, was sie tut. Ich kenne jetzt auch die Butch Cup aus der Situation nicht. Aber der Punch hat gefehlt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ja, die Bassdrum kommt gar nicht durch. Deswegen fehlt gerade echt so ein bisschen der Wumms und der Bass. Lastigkeit so. War sehr, 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 sehr höhenlastig alles.
Ich glaube auch, wenn ich da ganz kurz eingreifen kann, ist ja auch, natürlich darf man bei dem FOH ist ja auch sehr oft auch, wie du schon gesagt hast, Gefühl, Stimmung, Tagesform. Wenn der einen schlechten Tag hat, dann hört er auch schlecht. Ich meine, ihr kennt das alle, wenn man einen schlechten Tag hat, klingt alles kacke. Da machst du, was du willst. Ne? Und dann verreißt du vielleicht auch einen Mix. Also ist natürlich jetzt nicht geil, wenn das passiert, aber ist auch menschlich. Ne?
Und Ermüdung, wenn du halt einen Mann hast, der oder eine Frau, die 10 Stunden lang Festival-Mix machen, der sagt dann vielleicht auch, dann wenn dann halt mega live kommt und sagt so jetzt aber mal richtig aggressive Gitarren, ist es vielleicht dann auch Intuition, dass er halt sagt so, oh, das ist ganz schön aggressiv gerade. Mhm. Ja, das sind Effekte, die reinspielen. Aber ich habe eine Anekdote hier zu Drum Sound. Ah. Das ist schon lange her, da habe ich Mixe für ein Festival bei mir in der Heimatstadt gemacht. Da hatte das Jugendzentrum so einmal im Jahr ein Festival veranstaltet. Auch schon mit, nicht so kleinen Bands. Also es waren jetzt nicht nur regionale Bands, da hat man schon so geguckt, so viele Newcomer, auch Namen, die mittlerweile relativ groß sind, waren da. Und da war so eine Metalcore-Band, es war damals, es war damals so der heiße Scheiß, Metalcore. Und die waren jetzt noch nicht so groß, aber schon überregional. Mhm. Egal. Wir hatten da dieses Festival-Setup und du hast halt eine feste Backline da stehen mit festem Drumset, dies, das. Und wir haben halt schon viel geschraubt, dass dieses Drumset in dem Raum mit der Anlage wirklich gut klang. Und dann kommt diese Metalcore-Band auf der Bühne und reißt da ungefragt quasi die Mikrofone vom Drumset. Stellt das Drumset beiseite, so, also wir konnten gar nicht so schnell reagieren, wie das passiert ist, und baut ihr eigenes Drumset auf. Und ich dachte mir erst so, oh nein, ey. Und genau, wir haben da halt unsere Mikrofone dran geklemmt, weil Changeover-Zeit. Und ich habe dann aber gesagt, so, die Einstellungen, die bleiben jetzt einfach so, wie es ist. Also zum einen haben wir nicht die Zeit und zum anderen halt
auch. War das nicht im Rider, dass die ihr eigenes Schlagzeug benutzen werden?
Nee, also. Also bei dem Rider, bei dem Festival war nochmal eine andere Sache, weil die wurden vielleicht rausgeschickt, die haben uns nie erreicht. Also wir haben dann tatsächlich immer die Bands dann halt fragen müssen, ja, was habt ihr dabei? Und dann haben sie halt teilweise gesagt, ja, 3 Sampler, 6 In-Ear-Wege und dies und das. Und dann hast du das da halt in einer Viertelstunde hingedübelt. Das war aber auch eine sehr gute Schule, muss ich sagen. Also da in diesem Jugendzentrum habe ich wirklich mischen gelernt, weil die Bedingungen widrig waren, man Fehler machen durfte und das war eine gute Zeit.
FOHs.
Naja, wie dem auch sei, wir hatten einen Soundcheck, ich habe die Drums einfach so gelassen, das war auch okay im Großen und Ganzen. Die anderen Kanäle, die klangen halt alle wie Krütze. So die Band, die gibt es mittlerweile nicht mehr. So, das kann man schon sagen. Das waren keine guten Sounds. So Metalcore-Gitarre, wirklich keine Mitten. Also ich habe dann so die 800 Hertz wirklich nochmal um 10 dB reingewirkt, dass diese Gitarre überhaupt irgendwelche Informationen über die Anlage hat und so. Und mit Shouts immer schwierig zu mischen. So, genau, aber ich habe dann so mein Bestes gegeben, dass jeder hörbar ist, Band spielt, und so nach der Hälfte des Sets kommt dann so ein Metal-Dude zu mir und sagt so verschwörerisch: ja, die Bassdrum klingt gut. Und geht dann so raus. Ich denke mir so: ja, danke für diese Information. So, so, du hast keinen Plan, was hier abgeht, so, du gibst dir halt trotzdem Mühe, dass diese Band so bestmöglich rüberkommt. Und da hast du so einen Typ, der so: ja, die Bassdrum, die klingt gut.
Ja, so, hey, wenigstens.
So. Ja, so. Der Rest, hier Versager, aber naja.
Das ist
vielleicht auch der Grund, weshalb sich da manche Tontechniker einfach ein dickes Fell anschaffen, weil du hast halt, ich versuche dann halt trotzdem, mich so ein bisschen reinzufühlen, was die Leute stört, weil es gibt auch Leute, die sagen so: ah, die Höhen tun mir in den Ohren weh vom Gesang, und es sind halt in dem Fall meistens nicht die Höhen, es sind die Transienten, dass die halt direkt vor der Anlage sitzen und die Transienten vom Gesang tackern den quasi ins
Das ist halt auch so ein Ding, wo stehen die Leute, die dann maulen, ne?
Da gibt es halt auch welche, die stehen dann halt vor der Bühne quasi neben der Anlage und sagen dann: oh, man hat den Gesang gar nicht gehört.
Ja, geil.
So.
Ja, klar.
Passiert, ja.
Nochmal auf den Soundcheck zurückzugehen oder auch generell auch Linecheck. Was würdest du denn sagen, ist für dich als Information am besten von den Gitarristen? Also wenn du jetzt zum Beispiel schnell eine Gitarre einpegeln oder einfrequenzieren möchtest, EQen möchtest. Sei es, wie gesagt, Soundcheck oder wir gehen mal wirklich in die Linecheck-Situation, wo man wenig Zeit hat, gerade bei so einem Festival, weil da ist ja oft die Situation, du hast keinen Soundcheck, auch bei großen Festivals muss man dazu sagen, du hast keinen Soundcheck, sondern du gehst auf die Bühne, guckst, dass die Instrumente da sind und fertig, aus. Was würdest du da am liebsten von den Gitarristen hören, spielerisch? Dass du sagst: okay, spielt diese Sachen, dann kann ich am besten einpegeln. Was müssen wir Gitarristen für dich da spielen? Wahrscheinlich die Sweep-Arpeggios mit Tapping, oder?
Ja, ja, das ist besonders wichtig, weil da kriegt man dann so richtig den Druck. Also ich bin da gerne bei Butter und Brot Rhythmus-Sounds. So, kommt natürlich drauf an, was man dann halt auch im Endeffekt macht. Wenn du halt wirklich nur Leads spielst und keine Chords, dann bringt es auch nichts. Aber erstmal mit, wenn du da einfach mal 4 Akkorde clean schrammelst und dann, wenn du überhaupt einen clean Sound hast und dann halt auf deinen verzerrten Sound gehst, dann reicht mir das schon. Also wenn du jetzt irgendwie mit Mega Live spielst, einfach irgendwie deinen verzerrten Rhythmus-Sound und den Rest gucke ich dann hinterher. So, also beim es wird halt auch oft gesagt, ja, der lauteste Lead-Sound und so, aber nee, für mich nicht. Beim Gain bei der Gitarre lasse ich immer ein bisschen Luft und ich erwarte auch, dass dann halt der Gitarrist sein Zeug so im Griff hat, dass das jetzt nicht mein Preamp total klippt, wenn er auf seinen Solo-Sound geht.
Ist mir ja noch nie passiert.
Ja,
da hat mich aber ein Tonmann zurechtgewiesen. So,
ja,
weil er gesagt hat: ey, dein Lead-Sound ist was irgendwie 6 dB lauter als der Rhythmus-Gitarren-Sound. Ja. Mach den mal bitte ein bisschen leiser.
Ja, aber das ist doch halt eine gute Info, weil das hast du dann auch für die nächsten Klar, Gangs, weil es wird immer wieder kommen.
Ja. Man lernt ja auch dadurch, ne? Das ist ja der Vorteil.
Ja, der Soundcheck ist, also ich weiß, man ist so ein bisschen dazu verleitet, den Soundcheck dazu zu nutzen, um dann halt dem Publikum nochmal zu zeigen: so, hier, ich kann übrigens auch das Lick spielen.
Als ob ich das noch nie gemacht hätte.
Ja, das
Scheiße.
Das ist manchmal auch irgendwie ganz lustig, wenn dann halt ein Gitarrist dann da seine Van Halen Show macht, so, aber so die Butter und Brot Sounds, jetzt nicht irgendwie so die krassesten Delay gebadeten Sounds und so, einfach so das, wo du Pegel hast, wo du erstmal so das volle Spektrum der Gitarre hast, so dass du gucken kannst: ah, klingt's irgendwie zu schief, wummert da was unten rum, haben die Mitten irgendwie einen Grip, dass es sich durchsetzt. Das ist wär für mich
da muss man das eigene Ego auch echt mal nach hinten stellen, ja, für solche Situationen dann, ganz wichtig.
Also was ich immer mache jetzt aus dem Metal-Kontext ist, ich spiele immer erster Bund abgedämpft als Powerchord quasi, ja. Und halt auch offen, so eine Mischung aus Powerchord, mhm, gedämpft und offen, weil gerade bei den gedämpften Powerchord, gerade beim ersten Bund, meine ich mal gehört zu haben, oder dass halt da so also der Wumms, diese vor allem die tiefen Bassfrequenzen, gerade im abgedämpften, gerade mit Paul Mute, dass, mhm, der halt sich direkt draufsetzen kann und, ja, dann halt letzten Endes die Rhythmusgitarre von einem Song. Ja. So, das, was auch letzten Endes gespielt wird, ja, ja, wie du schon gesagt, ja, hast, wenn ich eh keine Akkorde in der Setlist spiele, dann macht es keinen Sinn, mit der Kling-Gitarre dort rumzuschrammeln, sondern vielleicht wahrscheinlich dann einfach echt am besten gerade isoliert einen Part spielen, der halt auch später dann live vorkommt, oder?
Ja. Ja, ja, genau. Was gerade noch sich ganz gut anbietet, Kommunikation, wenn die Band schon auf der Bühne ist und quasi, mhm, der Soundcheck läuft. Das geht in beide Richtungen. Also wenn ihr als Band bei euch bei Sachen unsicher seid, so, dann fragt es ruhig den Tontechniker. So, er wird euch nicht umbringen. Das ist dann halt eher zum Beispiel bei den Schlagzeugern welche Bieterseite benutze ich, Filz oder Plastik? Da haben die meisten Tontechniker schon so ihre Vorliebe. Bei mir ist es meistens Plastik zugegeben. Oder dann, wenn ihr euch denkt, so, hey, das Mikro, das steht vorm Amp, irgendwie komisch, da ist doch gar nicht der Lautsprecher so richtig. Hatte ich auch schon. 412er-Box, Mikro in der Mitte. passiert, dann Dialog halten, weil da tun sich beide Seiten leichter und umgekehrt auch so. Wenn der Tontechniker sagt, so, hier, welche Bieterseite hast du drauf bei der Bassdrum oder hier, da ist echt viel Bassinformation oder die Höhen, die sind echt ein bisschen kratzig. Nehmt es ernst, so, weil im, ja, Endeffekt, wenn solche Rückfragen kommen, gibt er sich wirklich Mühe, euch einen coolen Sound zu machen.
Ja, und wenn man die Zeit hat, sich auch die Zeit nehmen. Ich finde, ja, zum Beispiel auch auf der Bühne dann nach dem Soundcheck, wenn es zum Beispiel um den Monitor-Sound geht, jetzt mit Dawn of Victory zum Beispiel sind wir noch sehr oldschool. Wir haben noch komplette Stage-Monitor, kein Indie-Monitoring und das macht auch alles eine Person letzten Endes auf der Bühne. Aber ich finde, es gibt da nichts Nervigeres, als wenn er so durcheinander geplappert wird.
Oh, ja, ja,
als wenn ich zum Beispiel, das hatten wir ja schon öfters mal, da musste ich auch mal dann Leute zurechtweisen. Mhm. Dann ich bin gerade dran und sage, jo, ich hätte gern bitte Gesang ein bisschen leiser, meine Gitarre. Und dann kommt der Bassist schon von der Seite an. Mhm. Ich höre die Snare nicht, ich höre die Hi-Hat nicht, ich höre die Hi-Hat nicht. Oh, wo ich mir auch denke, ja, ach Leute, also einer nach dem anderen. Da, ja, da finde, ja, ich, macht so ein bisschen Ordnung und Regel auch echt Sinn, weil ansonsten wird es auch für die Leute auf der Bühne echt anstrengend. So.
Genau, ja. Und das ist auch für einen Tontechniker, der hat halt gerade bei den Monitormixen, da gehst du dann halt auf deinen Bus und da bist du dann halt gerade beim Justin drin. Der Justin sagt, mhm, ja, Hi-Hat, Snare, das brauche ich. Und dann gehst du halt beim Bassisten auf dem Bus und machst ihm den Mix. So, das ist da ist dann Struktur auch wichtig.
Ja, absolut.
Was auch wichtig ist, wir kommen ja jetzt langsam zum Ende. Wenn ihr gesagt habt, so, boah, das ist echt cool gelaufen, das hat Spaß gemacht, oder auch wenn es einfach okay war, so, geht ruhig nach dem Gig nochmal zu dem Kerl hin, auch wenn der schon in der nächsten Band ist und sagt, ey, danke, war gut.
Ja.
So, weil das ist halt auch so ein zwischenmenschliches Ding und das ist auch gut für beide Seiten so.
Das stimmt.
Ja, wie man, also ich hatte auch schon Gigs, da war ich halt so angefressen, aber da waren halt auch, also ich sag mal, da war halt auch wirklich Unfähigkeit bei dem Herrn vorhanden, wo ich dann so angefressen war, dass ich mich halt auch nicht verabschiedet habe. So, aber so im Normalfall, das ist dann halt auch so ein bisschen Wertschätzung, wenn da halt jemand wirklich bemüht ist, euch da gut rüberzubringen, einfach mal zu sagen, ey, cool.
Aber man kann auch Kritik üben. Ich finde das auch wichtig,
ja,
ne? Wenn man danach zum Techniker geht. Man ist ja die Art, wie man es sagt. Ne?
Ja, gerade bei so zwischenmenschlichen Dingen, so, wenn man dann so einen Konflikt während dem Soundcheck oder vor dem Gig austrägt, das hilft beiden nicht. Da nee. So das ist manchmal nicht vermeidbar. Also ich glaube, in der Situation, wer viel gegickt hat, war da auch schon. Aber dann man kann halt auch hinterher mal sagen, so, ey, irgendwie, wie du dich verhalten hast. Wir haben hier irgendwie versucht, nett zu sein und uns halt irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Und du fauchst uns dann trotzdem bei jedem Scheiß an. Da hat man kein gutes Gefühl bei. Man kann es ja halt auch irgendwie, ich sag mal, sachlich formulieren und dann halt zu sagen, so, ey, das ist halt so, nicht nur du bist gestresst, für uns fühlt es sich halt auch scheiße an. Wir gehen dann halt nach einem Gig vor 1000 Leuten, gehen wir dann halt mit einem schlechten Gefühl nach Hause. Klar. Das ist halt auch unschön. Das kann man auch sagen, natürlich.
Haben wir noch kurz Zeit für ein, zwei Anekdoten? Weil ja, gerade was das angeht, habe ich noch ein, zwei
Unbedingt,
Sachen.
Unbedingt, Justin.
Ja, raus damit. Die ich miterlebt habe. Einmal selber auf der Bühne, einmal vor der Bühne. Vor der Bühne war bei Michelangelo Badio im Soundcheck One, der dann seine hier vierhälsige Gitarre ausgepackt hat und dann irgendwann den Tontechniker so angeplärt hat von "You motherfucker, you fucking piece of shit", weil man halt seine Leadgitarre nicht wirklich gehört hat und so. Also da kam so richtig die Beleidigung raus. Da stand ich auch nur da und dachte mir, okay, was geht denn jetzt hier gerade ab? Aber auch einmal auf der Bühne, ich sage jetzt nicht, mit welcher Band das war, und wir hatten In-Ear-Monitorings, aber das hatte der FOH, sag ich mal, mitgesteuert. Wir hatten kein System, wo wir intern unser In-Ear-Monitoring steuern konnten, wie jetzt das Behringer X32 oder das XR, sondern das hat der Tonmann der FOH gemacht quasi. Und irgendwie hatte der einen Bus verdreht gehabt oder irgendwie einen Kanal verdreht gehabt. Und der Sänger wollte seine Stimme lauter und dann hat er ihm aber auszusehen die ganze Zeit die Hi-Hat lauter gemacht. Und er hatte halt im Ohr echt die Hi-Hat so laut gehabt, dass das echt unangenehm war, dass der Sänger wirklich einen Song mitten im Song abgebrochen hat, den Tonmann zu sich hergeholt hat, wirklich gesagt, jetzt komm mal her, und in seinem krassesten bayerischen Dialekt diesen Tonmann angeplärt und angefaucht hat. So, ich kann es nicht nachmachen.
Du dreckst doch, ihr macht ihn nieder.
Ja, genau so. Ich hab's auf Video, weil ich den kompletten Auftritt gefilmt habe, glücklicherweise. Ich kann euch das gleich mal intern schicken. Aber das ist als der Tonmann, der tat mir ein bisschen leid, aber das war als Außenstehender, stand ich dann da und dachte mir, okay, das ist gerade großes Popcorn-Kino, weil das hat dem Sänger hat halt echt wehgetan, auch im Ohr, dass der halt da die ganze Zeit die Hi-Hat immer lauter und lauter und lauter wurde, weil halt irgendwie ein Kanal vertauscht worden ist. Das tut dann einem auch leid. Ich glaube, die sind dann auch hingegangen und haben sich auch wieder irgendwie vertragen, weil die sich auch kannte. Mhm. Aber in der Situation auch dann dafür quasi echt einen Song abzubrechen vor dem Publikum, das ist schon, war schon
unangenehm. Aber in ihr Mixes sind halt auch gefährlich. Ja. So. Also da bin ich auch immer, immer sehr vorsichtig, wenn ich das vor allem vom FOH ausmischen muss, weil Monitormixe vom FOH, das sei auch gesagt, sind halt immer so eine Schätzung. So, du hast, wenn du FOH-Mix machst, hast du nicht den Kopf da, in jeden Mix die ganze Zeit reinzuhören. So, dafür hast du dann bei großen Gigs einen getrennten Monitortechniker.
Genau.
Aber ja, die Leute, die haben geschlossene Kopfhörer an und du kannst denen da halt wirklich das Gehör durchpusten. Das heißt, es ist auch wichtig, dass da halt ein Limiter in der Signalkette ist. Also, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, es sprengt ein bisschen den Rahmen, aber ja, aber hier, da fällt mir auch eine Anekdote ein, so das war auch eher so eine Legende, die so in der Berufsschule dann erzählt wurde, dass eine bekannte deutsche Sängerin bei einem Gig irgendwie so angepisst vom Monitormann war, dass sie ihr Sektglas nach dem geworfen hat. Und der Kollege hat dann wohl daraufhin sein Pult runtergefahren und ist nach Hause gefahren.
Geil.
Während dem Gig. Aber das, da habe ich ein paar Geschichten gehört, in einem Fall auch aus erster Hand, wo dann halt ein Musiker während des Konzerts handgreiflich wurde. Und das ist halt wirklich ein No-Go.
Also ja, das ist auch super unprofessionell.
Da muss jeder seine Grenze haben. Ich meine, als Musiker, wenn es wirklich beleidigend wird und der Techniker aggressiv ist, ist einem auch freigestellt zu sagen, Cut, wir spielen nicht. Oder den Veranstalter halt hinzuzuziehen und sagen, hier, der dreht gerade ein bisschen durch, wir können so nicht arbeiten. So, das, aber irgendwo muss man halt auch seine Grenze ziehen.
Ja, wie am Ende des Tages will man doch einen geilen Abend haben oder ein geiles Konzert. Also,
ich finde die Vorstellung umgedreht lustig. Jetzt zum Beispiel, der Musiker wird handgreiflich, weil der Ton scheiße ist. Aber jetzt stell dich mal andersrum vor. Der FOH wird handgreiflich, weil der Musiker sich die ganze Zeit verspielt oder so.
Ja, genau. Der Monitormann wirft seinen Maßkrug nach dem Sänger, weil er scheiße singt.
Genau. Ja,
Also ich weiß nicht, ob die Zeit dafür reicht, aber ich würde echt ganz gerne halt auch nochmal auf dieses Thema Mischpult eingehen. Das ist ja quasi wie für dich wird da wahrscheinlich dein Instrument, ne? Weil ich kenne zum Beispiel eine Story, die will ich gerade noch bringen, die habe ich selber nicht miterlebt, aber ein Freund von mir, der mal in der großen, großen Tech-Death-Band gespielt hat. Die haben ein riesiges Festival gespielt, das Hellfest, und der Sänger von dieser Tech-Death-Band ist in unseren internen Kreisen auch bekannt als absoluter Vollidiot. Und der ist halt hingegangen zu dem Festival, hatte keinen eigenen Tonmann dabei gehabt, aber hat ein eigenes Mischpult dabei gehabt. Und er hat darauf bestanden, dass dieses Festival sein Mischpult benutzt, sodass die quasi im Changeover nicht nur die Instrumente gewechselt haben, sondern halt auch das Mischpult, aber keinen eigenen Tontechniker. Das heißt, ein fremder Tontechniker hat mit einem fremden Mischpult arbeiten müssen. Was ist letzten Endes passiert? Irgendwas wird von den Kanälen verdreht und man hat den Klick draußen im Publikum ultra laut gehört.
Ja, das war die Strafe irgendwas dafür.
Irgendwas hat er verdreht, genau, das war halt, dann ging durch die PA vor, was weiß ich, wie viel tausend Leuten, ging dann die ganze Zeit der Klick rum. Aber wie wichtig ist für dich dein Mischpult? Oder wie wählst du zum Beispiel diese Situation? Stell dir vor, du spielst auf einem Festival und es kommt ein Künstler an und sagt, ey, benutzt bitte das Mischpult hier. Würdest du dem den Vogel zeigen? Oder wie wichtig
ist das? Also da sag ich dann nein. Weil, also es ist üblich, dass Bands, die einen eigenen Tontechniker haben, dass der auch sein eigenes Pult mitbringt. Das muss man vorher anmelden, also dann halt mal bei so einem Kleinstfestival spontan sagen, ja, ich habe jetzt mein eigenes Pult dabei, das ist blöd, weil da musst du halt die komplette Peripherie umbauen. So, wenn du es vorher sagst, dann kann man eine zweite Leitung ziehen, dann baut man das parallel auf, kriegt man hin. Ist Usus. Aber halt ein Techniker, der den ganzen Tag da mischt, sein Pult-Setup hat, dem dann halt irgendein Pult hinzustellen, das habe ich so auch noch nicht gehört, und der sich dann da halt beim Changeover da erstmal reindenken soll, also das hätte ich nie zugelassen, also das hätte ich auch über einen Veranstalter eskaliert, zu sagen so, nee, das ist völlig sinnlos. Es ist sogar irgendwie, es gefährdet halt wirklich den Erfolg der Veranstaltung. Aber ja, da hat jeder Tontechniker so seine Pulte, mit denen er gut klarkommt. Ich tatsächlich, da werden jetzt einige die Stirn runzeln, aber ich arbeite sehr gerne auf dem X32 der Firma Behringer.
Achso, du bist ein X32er-Fan?
Ja, also was heißt Fan? Es hat durchaus seine Schwächen, es hat durchaus seine Limitationen, aber es ist das Pult, was ich mir halt privat leisten konnte und leisten wollte. Es hat,
du kennst es, darum geht's.
Ja, genau, es hat einen Funktionsumfang, der für die meisten Sachen absolut ausreichend ist, und ich kenne es. Ich kenne da so gut wie jeden Haken, den das Pult hat. Ich weiß genau, wie die Effekt-Engines klingen. Ich komme da halt super schnell zum Ziel. Ich kann auch auf den meisten anderen Pulten arbeiten, aber da bin ich da halt zu Hause drauf. Und
das ist halt aber bei den beiden meisten wichtiger, ne? Ja. Dass du dich auskennst, ist ja wie bei uns auch.
Genau, ist ja wie bei einem Amp oder bei deiner Gitarre, wo du die Schwachpunkte weißt und so.
Genau. Ja. Und wenn du ein großer Tourmischer bist, dann stellst du da natürlich was anderes hin, weil da ein anderes Budget da ist und ein anderer Anspruch. Genau, aber es ist halt persönliche Präferenz, Budget, und da muss ich halt auch mal eine Lanze dafür brechen. Behringer hat auch ganz viele, viele Produkte, die gerade so im Audiobereich, die halt fast unnutzbar sind und auch wirklich nicht zuverlässig, aber mit der X32-Serie und den Stageboxen und allem, das funktioniert.
Auch das XR finde ich auch super für In-Ear zum Beispiel.
Ja, das ist ja quasi so die abgespeckte Version. Haben sie echt irgendwie, und das Ding ist schon 12 Jahre alt oder so, also.
Ja, hey, und das ist ja aber auch ein gutes Zeichen für dich oder Markenzeichen für dich, dass wenn du mit einem weniger Budget, also mit einem kleineren Budget und so einem kleineren, ich sag mal, billigeren Mischpult, in Anführungsstrichen billiger, jetzt nicht wertend gemeint, dass du da dennoch einen geilen Ton und einen geilen Sound rausbekommst, weil du dich halt eben damit auskennst und weil du halt darauf quasi laufen gelernt hast. Das ist spricht ja auch für dich so quasi.
Ja, und ich hab da halt auch auf anderen Jobs, wo ich dann Tontechniker, die ich halt wirklich sehr geschätzt habe, die mir auch ganz viel beigebracht haben, als ich noch Stagehand war. Die habe ich dann halt auch auf Jobs gesehen, wo halt einfach vom Verleiher ein X32 standen, habe die gefragt, so, ja, was denkst du? Und dann halt so, ey, das ist ein Mischpult wie jedes andere. So, da gibt es halt ein paar Sachen, die sind halt echt gut, die halt andere Mischpulte zu der Zeit nicht gemacht haben. Und auch ein Verleiher, für den ich hier und da mal Jobs gemacht habe, der hatte dann auf einmal auch zwei von den Dingern dastehen und mehrere Stageboxen, und der hat halt gesagt, ja, also Ich hab's mir von vorne bis hinten angeguckt. Ich habe überlegt, ob ich da die Midas-Version kaufen soll. Habe dann entschieden, dass das langt. Und er hat damit auch 7, 8 Jahre dann halt Veranstaltungen gemacht und halt nicht zweimal im Monat, sondern halt dann dreimal die Woche. Und ja, natürlich freut man sich, wenn man dann halt auch mal irgendwie eine High-End-Konsole stehen hat, aber.
Aber auch die muss man ja auch ein bisschen kennenlernen. Ja. Ne? Das ist alles Vor- und Nachteil.
Genau, ja. Du musst halt auch wissen, ja, was hat der Kompressor für Eigenheiten, welche Reverb-Engine klingt wie, wie funktioniert das Routing und ja, da hat halt so jeder Tontechniker so seine Präferenzen. Cool. Kann man sich aber auch umgewöhnen. Also es ist jetzt nicht so verschieden, dass, dass man, wenn man halt ein Digitalpult richtig gut bedienen kann, dass man dann auf anderen Pulten verloren ist.
Ja. Es ist wahrscheinlich genauso wie bei Amps und bei Gitarren. Das ist wahrscheinlich vom Kern her ist es dasselbe. Es gibt halt Kleinigkeiten oder kleine Charakteristiken, die man halt einfach kennenlernen muss. Ja, so wie bei einem Amp, welcher Regler, welchen Effekt wie wo hat, ja. Ah, sehr schön.
Ja.
Sehr, sehr cool, Geronimo. Haben wir mal darüber gesprochen. Ich glaube, unser Fazit ist, seid nett zu eurem FOHler.
FOHs, seid nett zu euren Musikern.
Ja.
So genau. Habt euch einfach alle lieb. Ja. Das ist doch mal eine schöne Message am Ende von so einem Podcast. Habt euch einfach alle lieb. Wir wollen doch nur das Beste. Wir wollen doch nur eine geile Show, einen geilen Abend haben. Ja, und in diesem Sinne bedanken wir uns natürlich mal wieder bei Geronimo für seine Insights und seine Erfahrungen hier immer wieder gerne gesehen. Kommt vorbei am 5.9. zu der Release-Party von der Vanessa Jung in der Romanfabrik in Frankfurt, um ein bisschen Let's Talk Guitar und gutes Gitarrenspiel zu erleben. Nicht von mir, sondern von Vanessa. Und ja, dann würde ich sagen, danke Fabian fürs Podcasten. Ein Shoutout an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Geht gerne bei unserer Discord-Community vorbei und diskutiert über diese heutige Folge. Geht aber auch gerne auf Spotify oder sämtlichen Streaming-Kanälen. Lasst eine 5-Sterne-Review da. Einen netten Kommentar ist auch immer gern gesehen. Ja, und in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Bye-bye.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ja. Schön.